Willkommen zu unserer halbstündigen Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Einleitend bringen wir die Nachrichten. Die Verteidigungsminister Tschechiens und Schwedens, Jaroslav Tvrdík und Björn von Sydow, haben heute in Prag ein Memorandum über die beiderseitige Kooperation unterzeichnet. Das Dokument soll eine breite Zusammenarbeit beider Länder, insbesondere bei der Modernisierung der Luftwaffe, aber beispielsweise auch bei internationalen Friedensoperationen ermöglichen. Tschechien hat die Absicht, Kampfjets des Typs ES-39 Gripen zu kaufen, die vom britisch-schwedischen Konsortium BAE Systems Saab hergestellt werden. Von Sydow stellte heute wiederholt fest, dass die Jagdflugzeuge, die Tschechien 2004 erhalten kann, den NATO-Standards vollständig entsprechen. Am Nachmittag wird von Sydow im Senat unter anderem mit dem Vorsitzenden des Senatsausschusses für Auswärtige Angelegenheiten und Sicherheit, Michael Jandrowski, zusammentreffen, der den geplanten Kauf der Jagdflugzeuge kritisiert. Anfang Mai erklärte er nach seiner Rückkehr aus den USA, dass die Vereinigten Staaten den Kauf von Flugzeugen der Marke Gripen verurteilen würden, da dieser Kauf überflüssig sei. Laura Bush, die Gattin des amerikanischen Präsidenten George Bush, beendet heute Nachmittag ihren fünftigen Besuch in der Tschechischen Republik und reist am Nachmittag mit Tochter Jenny nach Berlin weiter, um ihren Gatten von dort aus bei seinen Reisen nach Russland, Frankreich und Italien wieder zu begleiten. Frau Bush traf heute Vormittag mit den Schülern der Internationalen Schule und einer Grundschule in Prag-Nebuschice zusammen. Der Auswärtige Ausschuss des Europaparlaments hat heute in Brüssel den Resolutionsentwurf über die EU-Erweiterung gebilligt, der in seinem Teil über die Tschechische Republik einen Absatz bezüglich der Beneš-Dekrete enthält. Darin wird folgende Erwartung zum Ausdruck gebracht. Wenn sich herausstellen sollte, dass die tschechische Gesetzgebung diskriminierende Bestimmungen enthält, die aus den Dekreten hervorgehen, dann wird Tschechien ähnliche Normen vor seinem EU-Beitritt aufheben müssen. Der tschechische EU-Botschafter Libor Sečka äußerte sich zufrieden mit dieser Kompromisslösung. Seinen Worten zufolge handelt es sich um einen Kompromiss, der eigentlich die tschechische Haltung widerspiegelt. Der gebilligte Entwurf erinnere an den Standpunkt des tschechischen Parlaments und des tschechischen Kabinetts, dass aufgrund der Dekrete keine neuen Rechtsverhältnisse entstehen dürfen, hieß es. Der tschechische Staatspräsident Václav Havel kommt heute Nachmittag bei einem Treffen mit den Akteuren und Organisatoren des Internationalen Roma-Festivals Camoro zusammen. Die Roma aus 17 Ländern der Erde hat das Staatsoberhaupt in seine Gartenresidenz in den Königsgarten auf der Prager Burg eingeladen. Mehr zum Camoro-Festival erfahren Sie im folgenden Tagesecho. Soweit die Nachrichten, durch das Tagesecho führt Sie jetzt Olaf Barth.
Vielen Dank an das Nachrichtenstudio und herzlich willkommen zu unserem heutigen Tagesecho. Zunächst eine kurze Themenübersicht. Laura Bush, die Gattin des US-Präsidenten, sprach am Dienstag in Prag über radiofreies Afghanistan zu dem afghanischen Volk. Dieser Tage soll mit den Entschädigungszahlungen an die Nachkommen ehemaliger tschechischer NS-Zwangsarbeiter begonnen werden. Das tschechische Militär wartet gegenüber seinen NATO-Partnern mit einem neuen Projekt auf. Mehr zu diesen Themen erfahren Sie gleich. Und im Anschluss an unser Tagesecho erwartet Sie Jürgen Siebeck mit dem Wirtschaftsmagazin.
Hello, I'm Laura Bush. I'm speaking to you from the headquarters of Radio Free Europe in Prague. I'm delighted to say hello to the men and women, boys and girls of Afghanistan.
Mit dieser Begrüßung begann die US-amerikanische Präsidentengattin Laura Bush am Dienstag im Hauptsitz von Radiofreies Europa in Prag ihre über Radiofreies Afghanistan ausgestrahlte Ansprache an das afghanische Volk. Damit ist die amerikanische First Lady, laut der Nachrichtenagentur GTK, die erste Vertreterin des Weißen Hauses, die sich seit dem Beginn der Militäraktion gegen Taliban und Al-Qaida direkt an das afghanische Volk gewendet hat. Sie betonte, die USA stünden an der Seite Afghanistans und versicherte dem nach einem mehr als 20 Jahre währenden Krieg völlig zerstörten Land die Hilfe der Amerikaner und ihrer Verbündeten. In ihrer Rede wendete sie sich besonders an die afghanischen Frauen und Mädchen und forderte diese auf, sich am Wiederaufbau des Landes aktiv zu beteiligen. Die Isolation, die den Frauen durch das Taliban-Regime aufgezwungen worden sei, bezeichnete Frau Bush als nicht normal und dies weder nach internationalen, noch nach islamischen, noch nach afghanischen Normen. Auch bei ihren Gesprächen mit Vertretern verschiedener Nichtregierungsorganisationen und NGOs verlor sie das Thema der Reintegration der weiblichen Bevölkerung nicht aus den Augen.
And I loved at the round table listening to what all the
Bei den Gesprächen habe ich mit Begeisterung vernommen, was die tschechischen NGOs so alles leisten. Sie helfen den Menschen dort und stellen sicher, dass alle afghanischen Kinder, eben auch die Mädchen, zur Schule gehen können.
Und gegenüber dem tschechischen Fernsehen fügte Laura Busch hinzu:
People say we do need peace. All of us, certainly in the Czech Republic and in the United States.
Die Menschen sagen, wir brauchen den Frieden. Wir alle in der Tschechischen Republik und auch in den USA wissen, wie wichtig es ist, dass alle Kinder, Jungen wie Mädchen, einer Bildung teilhaftig werden. Und die NGOs machen deutlich, dass bei einem Wiederaufbau von Afghanistan gerade die Schulbildung für Mädchen eine besondere Rolle spielt.
Das Engagement der tschechischen NGOs in Afghanistan wusste die Präsidentengattin als wertvollen Beitrag zur Stabilisierung des Landes zu loben. Bei einer etwa halbstündigen Zusammenkunft mit Premier Miloš Zeman am Dienstag versicherte dieser die USA der weiteren Unterstützung der Tschechischen Republik im Kampf gegen den weltweiten Terrorismus. Unterstützung wird man seitens der USA möglicherweise auch gebrauchen können, ließ Frau Busch, die am Mittwoch nach Berlin weiterreist, doch verlauten, die Vereinigten Staaten wollten nicht nur in Afghanistan, sondern in der gesamten Region weiter mitmischen. Es ist zumindest fraglich, ob man das in den Staaten dieser Region gerne hört. Die Entschädigung ehemaliger tschechischer NS-Zwangsarbeiter hat sich zwar um einige Monate verzögert, nähert sich aber doch langsam ihrem Finale. Der Tschechisch-Deutsche Zukunftsfonds, eine Partnerorganisation der Bundesstiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, will dieser Tage mit der Zahlung an sogenannte Sonderrechtsnachfolger, das heißt Nachkommen verstorbener Opfer, beginnen. Über den aktuellen Stand der Auszahlung spricht Marketa Maurova mit dem Regierungsbeauftragten für Angelegenheiten der Entschädigung, Jan Sechter.
In welchem Stadium befindet sich zurzeit die Auszahlung der Entschädigung für die tschechischen Nazi-Opfer? Können Sie den bisherigen Verlauf kurz zusammenfassen?
Gut, also der bisherige Verlauf war bei uns ziemlich schnell. Wir sind noch nicht in einem Jahr der Existenz der Auszahlungen oder beziehungsweise der Rechtssicherheit. Die wurde am 30. Mai, glaube ich, vor einem Jahr im Deutschen Bundestag definiert. Und seitdem sind schon fast alle Antragsteller, die im Gesetz genannt sind, entweder entschädigt oder abgelehnt. Und der kleine Teil wartet auf die Nachweisbeschaffung aus den deutschen bzw. aus den tschechischen Archiven, je nachdem, welcher Schaden erlitten hat. Eine Gruppe haben wir zurückgestellt, das waren diejenigen, die dieses Datum Anfang der Auszahlungen vor einem Jahr nicht miterlebt haben. Und diejenigen kommen jetzt im Zuge der fortgeschrittenen Auszahlungen bei uns in der Tschechischen Republik an die Reihe. Und jetzt werden diese ungefähr 10.000 Rechtsnachfolger ausbezahlt. Und da ist der Weg frei langsam für die zweite Rate und für den Abschluss der Auszahlungen in der Tschechischen Republik hoffentlich noch in diesem Jahr.
Unter den Antragstellern werden verschiedene Kategorien unterschieden. Können Sie diese Gruppen charakterisieren bzw. erklären, wie hoch die Summen sind, die diese Leute bekommen?
Die gesetzlichen Kategorien sind Konzentrationslager und andere Haftstätten, wo man sogenannte Sklavenarbeit geleistet hat. Da kann man bis zu 15.000 D-Mark, ich werde in D-Mark sprechen, weil das noch immer im Gesetz in D-Mark steht. Und für die Sonderbedingungen im ehemaligen Protektorat Böhmen und Mähren und für die abgetrennte Grenzgebiete musste der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds genauso wie die anderen Organisationen auch neue Sonderkategorien bilden. Genauso wie in Polen wichtig war die Landwirtschaft, war für uns in der Tschechischen Republik wichtig, die Zwangsarbeiter in der Lagerbedingungen im Protektorat, das ist vergleichsweise das gleiche wie im Reich, aber nur ohne Deportation. Diese bekommen nur das, was uns übrig bleibt. Aus der Quote für die Tschechische Republik durchschnittlich ist die Rate nicht höher als 3.700 Mark.
Wie viele Anträge haben Sie insgesamt bekommen oder hat der Fonds bekommen?
118.000 Anträge, aber davon sind ungefähr 11.000 dem österreichischen Fonds nach dem Zuständigkeitsbereich, also wer war auf dem heutigen Gebiet Österreich, gehört nicht dem deutschen Steuerzahler oder dem Industriefonds, sondern dem Industriefonds und dem österreichischen Fonds.
Und wie groß ist der Teil, der schon erledigt wurde?
Also aus der deutschen Stiftung ist das über 70% und aus dem österreichischen Fonds ist die Quote höher, weil da ist die Bearbeitung und auch Nachweissuche war schneller dort. Das hat uns schon mehr als 90% Antragsteller, also haben das Geld in der Tasche und das freut uns sehr. Beziehungsweise wir haben auch selbstverständlich sehr viele abgelehnte Anträge, nicht irgendwie von denen, die uns betrügen wollen. Das ist wirklich Bruchteil, Minderheit, kleine Minderheit, Einzelfälle. sondern von denjenigen, die im Protektorat zwar Zwangsarbeit geleistet haben, aber ohne diese reichsvergleichbare Bedingungen. Nicht alles kann man kompensieren, das geht nicht.
Wenn wir den jetzigen Stand der Auszahlung mit anderen Ländern vergleichen, wie ist die Tschechische Republik dran?
Wissen Sie, die Infrastruktur spielt auch eine Rolle und auch die Vorarbeit, die hier bei den Verbänden geleistet wurde, war auch sehr wichtig. Und die Bearbeitungsquote ist bei uns in Polen und vielleicht noch in Weißrussland und bei der Claims-Konferenz ziemlich gut, dass man schon in diesem Jahr denkt, bei uns und in Polen, dass man mit der zweiten Rate beginnen kann.
Die Tschechische Republik ist ein relativ kleines Land. Das hält sie jedoch bisher nicht davon ab, als eines von 19 NATO-Staaten vor allem militärisch Flagge zu zeigen. Tschechische Soldaten kamen und kommen seit Beginn der 90er Jahre bei den verschiedensten UN-Missionen auf dem Balkan zum Einsatz. ABC-Waffenspezialisten sind in Kuwait vor Ort. Militärmediziner versorgen die internationale Schutztruppe in Afghanistan. Doch bei all diesen Einsätzen will es das Herzland Europas offensichtlich nicht belassen, wie am Mittwoch bekannt wurde. In der NATO-Zentrale in Brüssel haben tschechische Militärs ihren Bündnispartnern nämlich ein neues Projekt vorgeschlagen. Welches, das verrät Ihnen Lothar Martin.
Die tschechische Armee beabsichtigt, ihre gute Position, die sie auf dem Sektor der Bekämpfung von bakteriologischen und chemischen Waffen fraglos hat, weiter auszubauen. Die hiesige Generalität hat den Verantwortlichen in der Brüsseler NATO-Zentrale nämlich angeboten, dass auf tschechischem Territorium militärische Übungen mit giftigen und radioaktiven Stoffen durchgeführt werden könnten. Diese Übungen seien mit dem Ziel verknüpft, die Partnerarmeen in der Allianz die professionelle Dekontaminierung dieser Stoffe trainieren zu lassen. Zur Durchführung dieser Übungen stünde dafür das Militärübungsgelände im mährischen Březina, nahe Vyškov, zur Verfügung. Březina wäre damit neben dem im US-Bundesstaat Montana gelegenen Gelände Fort Leonard Wood der einzige Übungsplatz innerhalb der NATO, an dem ein solch spezifisches Militärtraining durchgeführt würde. Wir wollten daher vom Sprecher der tschechischen Armee Milan Žepka wissen, was gerade die hiesige Generalität dazu veranlasst hat, für die NATO-Bündnispartner diesen zweiten ABC-Waffenübungsplatz mitten im dicht bevölkerten Europa anzubieten. Dazu Žepka.
Ta Česká republika je známa už dlouhou dobu tím, že má nejlepší specialisty a experty.
Die Tschechische Republik ist schon lange Zeit bekannt dafür, dass sie die besten Spezialisten und Experten auf dem Gebiet der Abwehr von chemischen und bakteriologischen Waffen hat. Da immer wieder die Rede davon ist, dass jedes NATO-Mitglied seine besonderen Fähigkeiten in das Bündnis einfließen lassen soll, hat sich die Tschechische Republik dazu entschlossen, ihre Erfahrungen bei Bewaffnung und Ausbildung auf dem Sektor der ABC-Waffenbekämpfung an seine Partner weiter zu vermitteln. Dazu bieten wir unsere Möglichkeiten auf dem Truppenübungsplatz Březina an. Dieses Angebot sehen wir als unseren wichtigen Beitrag zur Optimierung des Potenzials der Allianz an.
Die Befürchtungen, dass mit dem Gebrauch von B- und C-Waffen mitten in Europa die hier lebende Bevölkerung und auch die Soldaten selbst gefährdet werden könnten, schränkte Žepka ein.
Sofern wir über den Einsatz dieser Kampfstoffe sprechen, so werden bei den Übungen nur äußerst geringe Mengen verwendet. Auf gar keinen Fall werden lebensbedrohliche Mengen dieser Kampfstoffe zum Einsatz kommen.
Ob diese Erklärung von der dem Übungsplatz umliegenden Bevölkerung akzeptiert und als ausreichend angesehen wird, bleibt abzuwarten. Den NATO-Bündnisstaaten scheint dieses Angebot hingegen sehr gelegen zu sein. Für Juli haben sich nämlich laut Aussage von Oberst Wladimir Palan, der dem Generalstab der tschechischen Armee angehört, bereits Spezialisten des österreichischen Bundesheeres für einige Übungseinheiten in Březina angekündigt.
In Prag gibt es seit Dienstag eine Sonne mehr. Camaro, so heißt in der Roma-Sprache eben die Sonne und gleichzeitig auch das Weltfestival der Roma, das in der tschechischen Hauptstadt bereits zum vierten Mal feierlich eröffnet wurde. Der Prager Oberbürgermeister Jan Kassel sagte bei dieser Gelegenheit im Altstädter Rathaus:
Genau an dieser Stelle ist vor kurzer Zeit das 57. internationale Musikfestival Prager Frühling eröffnet worden. Unter der Schirmherrschaft desselben anwesenden Kulturministers und der Teilnahme derselben Sponsoren. Das ist ein Zeichen dafür, dass Prag den Prager Frühling und das Camorro-Festival gleichermaßen hochschätzt. Wir sind uns der Bedeutung des Roma-Festivals für die Integration dieser Minderheit in der Majoritätsgesellschaft bewusst.
Bis Samstag erklingt an mehreren Orten in Prag die temperamentvolle Roma-Musik, dargeboten durch verschiedene Ensembles aus aller Herren Länder, aus Großbritannien, Österreich, Holland, kurzum aus 17 Staaten. Etwa 200 Musiker, Sänger und Tänzer wollen mit ihren Präsentationen eine Brücke schlagen und damit wieder einmal die Aufmerksamkeit der Mehrheitsgesellschaft, die so oft unzureichendes Verständnis aufweist für das Anderssein, für die ganz konkreten brennenden Probleme auf die Roma-Problematik lenken. Deshalb stehen nicht nur Musikveranstaltungen auf dem Festivalprogramm, sondern auch verschiedene Vorträge und Diskussionen mit Experten bzw. Sachkundigen zu aktuellen Themen. Aufgaben von Nichtregierungsorganisationen bei der Gestaltung der Koexistenz der Roma mit der Mehrheitsgesellschaft, Stellung der Roma-Frauen in der Gesellschaft, Geschichte der Literatur der europäischen Sinti und Roma, Roma und die Wohnkultur und andere. Zwei Namen waren bei der Eröffnung des Camorro-Festivals faktisch in aller Munde, Jelena und Cemil Silajcik. Ein Ehepaar, das vor mehreren Jahren aus Sarajevo mit der Erfahrung nach Tschechien kam, wie unterschiedliche Kulturen koexistieren können und wie diese Koexistenz jedoch unter Umständen auch in die Brüche gehen kann. In Tschechien kam dann noch die Erfahrung hinzu, wie sich die hiesige Majoritätsgesellschaft mit der Roma-Minderheit schwer tut. Vor diesem Hintergrund entstand ihre Idee, das Roma-Festival Camorro zu gründen. Auf die Frage, ob man den vierten Festivaljahrgang mit anderen Gefühlen entgegensieht, als es am Anfang der Fall war, antwortete Jelena Silajcik in einem Gespräch für Radio Prag.
Selbstverständlich gibt es einen großen Unterschied. Die Nervosität ist kleiner geworden und das Festival wird mittlerweile von einem Team vorbereitet, das über Erfahrungen aus den vorhergehenden Jahren verfügt. Die Vorbereitung ist aber nach wie vor auch mit vielen Sorgen und Komplikationen verbunden. Doch es macht uns Spaß und das ist das Wichtigste.
Soweit das Tagesecho. In unserem Programm geht es nun weiter mit dem Wirtschaftsmagazin.
Vor wenigen Tagen ging in Prag die 8. internationale Buchmesse zu Ende. Die Buchproduktion ist nicht nur ein Gradmesser für die kulturelle Vitalität einer Gesellschaft, sondern repräsentiert zugleich auch einen bedeutenden Wirtschaftsbereich. Im heutigen Wirtschaftsmagazin wollen wir Ihnen, liebe Hörer, einen Einblick in die aktuelle ökonomische Situation und Struktur des Buchmarktes in der Tschechischen Republik vermitteln. Am Mikrofon begrüßt Sie Jürgen Siebeck.
Im Jahr 2001 wurde in der Tschechischen Republik die Rekordzahl von etwa 14.000 Buchtiteln herausgegeben.
So berichtet mit einem gewissen Stolz der Sekretär des Verbandes der tschechischen Verleger und Buchhändler, Dr. Jaroslav Sisaj. Mit fast 30% ist dabei der Anteil an Belletristik im Vergleich zu anderen Ländern relativ hoch.
Es gibt etwa 3000 registrierte Verlage, aber 4/5 des Buchangebotes wird von etwa 200 Verlagshäusern produziert.
Die Gesamtzahl der pro Jahr verkauften Bücher wird geschätzt auf 45 Millionen und der Gesamtumsatz von etwa 9 Milliarden tschechischen Kronen oder rund 300 Millionen Euro. Der Durchschnittspreis eines Buches läge demnach heute bei etwa 200 Kronen, das sind 6,5 Euro. Vor 10 Jahren mussten die Tschechen nur ein Fünftel für ein Buch bezahlen. Nach der Meinung von Herrn Cisaj wird der tschechische Buchmarkt charakterisiert durch eine stärkere thematische Diversifizierung der Verlage, kleinere Auflagenzahlen und durch Konzentrationstrends auf weniger, aber größere Marktteilnehmer. Gute Marketingstrategien und Kundenorientierungen werden immer wichtiger, auch wenn sich diese Erkenntnis noch nicht überall durchgesetzt hat. Bezeichnend ist ferner die starke Orientierung der Buchproduktion und des Verkaufes auf Prag, das etwa 50-60% des Gesamtmarktes abdeckt.
Ausländisches Kapital ist im Buchsektor bisher bei uns nicht so massiv vertreten wie zum Beispiel im Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt. Dadurch ergibt sich eine Tendenz zur Unterkapitalisierung einiger tschechischen Verlage. Die Ausstattung der Buchladen mit neuer Informationstechnologie ist vergleichsweise niedrig.
Mögliche Gefahren für die Buchproduktion durch das Vordringen neuer elektronischer Medien sieht Jaroslav Sisaj nicht, wie fast alle befragten Händler und Verleger in Tschechien.
ich sehe viel mehr neue Möglichkeiten für weitere Märkte wie in anderen europäischen Ländern.
Auch der angestrebte Beitritt zur Europäischen Union werfe keine sektorspezifischen neuen Probleme auf, da zum Beispiel eine feste Buchpreisbindung des Handelns in Tschechien nicht existiert. Die Akzentuierung auf bestimmte Probleme wird noch deutlicher aus der Sicht einzelner Verlage oder Buchhändler. Der Direktor des renommierten Paseka Verlages, Dr. Vladimir Pistorius, stellt fest:
Czech market has several problems. One of the
Eines der größten Probleme ist die Distribution. Es gibt zu viele Großhändler. Das ist nicht effizient. Ein anderes Problem besteht darin, dass wir Bücher etwa zu den gleichen Gestehungskosten, Papier, Druckmaschinen etc. produzieren müssen wie in Westeuropa. Aber da das Durchschnittseinkommen der Leser viel geringer ist und wir die Bücher also zu einem niedrigeren Verkaufspreis anbieten müssen als in anderen Ländern, bleibt damit nur eine sehr viel kleinere Gewinnmarge für unsere Verlage. Ich denke, in der Zukunft werden sich die Wettbewerbsbedingungen vor allem für die kleineren Marktteilnehmer verschärfen.
Der Eigentümer eines kleineren Verlages, Joachim Dwajak, sieht sein Unternehmen so.
I think Labyrinth is a typical one-man show publishing.
Ich glaube, Labyrinth ist ein typischer Ein-Mann-Verlag. Ich will Bücher in einem unabhängigen Verlag ohne staatliche Subventionen veröffentlichen. Die wirtschaftliche Situation und Zukunft des Buchmarktes ist gut für den Leser, nicht für die kleinen Verleger und Buchläden.
Der Vertrieb der Bücher ist offenbar für fast alle tschechischen Verlage einer der Schwachpunkte des Buchmarktes. Das staatliche Monopol im Buchvertrieb und Verkauf wurde mit der Privatisierung der ursprünglich 10 staatlichen Vertriebsfirmen aufgelöst. Heute sind etwa 70 Buchvertriebsfirmen im Markt, wobei die meisten nur ein sehr begrenztes Titelangebot, eine nur sehr enge regionale Versorgung und begrenzte Kommunikations- und Lagermöglichkeiten anbieten können. Die Firma Kanzelsberger hat gerade mit der Übernahme des Grossisten Skilla Bohemia den Schritt von einem Prager Familienbetrieb mit mehreren Buchgeschäften zu einer landesweiten Vertriebskette gemacht. Der Juniorchef Jan Kanzelsberger beschreibt die Situation im Buchvertrieb so.
The main problems of book distribution in Czech Republic are that we have to first of all explain that Czech book.
Die Hauptprobleme des Buchvertriebes in der Tschechischen Republik sind, dass der Buchmarkt ziemlich klein und in seinen Strukturen nach dem wirtschaftlichen Systemwechsel noch jung ist. Wir glauben, dass dieses Jahr zu einem entscheidenden Wendepunkt im Buchmarkt werden wird, weil die Probleme kulminieren. Es ist notwendig, die Zahl der Marktteilnehmer zu verringern. Zurzeit gibt es nach unserer Schätzung etwa 800 Buchläden in Tschechien. Die Verleger sollten zudem eine Strategie entwickeln, wie sie ihre älteren Bücher preislich reduzieren, ohne sie einfach als Billigstangebote auf dem Markt zu verramschen.
Eine interessante Säule des Vertriebes stellen auch die Buchclubs in Tschechien dar. Der Mediengigant Bertelsmann bedient diesen Markt mit seiner Tochterfirma Euromedia Knischny Club mit etwa 230.000 Mitgliedern. Zugleich zählt das Unternehmen auch zu den größten Verlegern im Lande. Der General Manager, Diplom-Ingenieur Andreas Kaulfuß.
Von den Umsatzzahlen her sieht es in etwa so aus, dass sich das Verhältnis Clubumsatz und Handelsumsatz, dass das in etwa Hälfte-Hälfte ist. Das heißt also, die Hälfte unseres Umsatzes machen wir über das Clubgeschäft.
Für den normalen Kunden ist es schwierig, sich in der Flut von Titeln auszukennen. Hier bietet dann der Buchclub Orientierungshilfe und zudem bietet er auch im entlegenen ländlichen Raum oder in kleineren Städten eine interessante Alternative zum traditionellen Buchhandel. Ein Problem sei,
dass die tschechische Post mit ihrer Preispolitik also dem Versandhandel unwahrscheinliche Schwierigkeiten macht, weil das Verhältnis von Postgebühren zu Buchpreis ungefähr 1:3 ist. Das heißt, ein Drittel meines des Standardbuchpreises oder des durchschnittlichen Buchpreises sind Versandkosten.
Der Vitalis Verlag bietet bisher fast ausnahmslos nicht tschechischsprachige Bücher an. Der Inhaber, Dr. Harald Saalfellner, bestätigt die Probleme in der Vertriebsstruktur des Buchmarktes.
Das größte Problem der tschechischen Verlage sind die Vertriebsstrukturen in Tschechien. Hier fehlt ja so, immer noch so gut wie alles traditionsreichen deutschsprachigen Buchhandels. Es gibt keine Barsortimente, es gibt immer noch sehr wenig Handelsvertrauen, es sind immer noch stark unterkapitalisierte Betriebe. Summa summarum ist der Buchmarkt in Tschechien sehr unreif.
Herr Saalfellner hat auch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung im Blick, wenn er sagt,
man wird abwarten müssen, bis ein allgemeiner Wohlstand alle Tschechen, bis ein Mittelstand auch auf dem Land ausgebrochen ist. Dann wird man sehr, sehr viel mehr Kunden haben, dann wird sich die Produktion lohnen.
Dem hält Joachim Dvořák vom Labyrinth Verlag entgegen.
It's said, books make money, but
man sagt, mit Büchern macht man Geld, aber finanzieller Erfolg ist für mich nicht entscheidend. Selbst wenn ich Millionär wäre, würde ich vermutlich die gleichen Bücher machen. Ich möchte schöne und gute Bücher zu meinem Vergnügen machen, über Kultur, über das Leben und über gute Geschichten.
Eine an sich tröstliche Aussicht, dass der Buchmarkt nicht nur von der Jagd nach finanziellem Profit bestimmt wird. Soweit unser Branchenüberblick über den tschechischen Buchmarkt. Ahoi, bis zum nächsten Mal im Wirtschaftsmagazin, sagt Ihnen Jürgen Siebeck.
Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.